You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Premier League Meister 2025-2026 Arsenal Football Club. Und damit herzlich willkommen zur Episode 342 vom German Gunners Podcast. Es klingt auch noch ein paar Tage nach bekannt werden. Richtig gut. Wir wollen über die Trophy-Übergabe im Selhurst Park sprechen. Letzter Spieltag in der Premier League. 2-1 Auswärtssieg bei Crystal Palace. Und wir wollen diese Episode auch ein wenig nutzen, um zurückzublicken auf die Premier League-Saison. Was waren unsere High- und Lowlights? Und bevor es dann zum Champions-League-Finale nächstes Wochenende in Budapest geht, ein Schleifchen um die sehr erfolgreiche Premier League-Saison machen. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Sehr guten Abend.
Ja, es fühlt sich immer noch gut an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei allen Fotos, Videos, Clips, die man so die letzten Tage gesehen hat, es hat einen schon irgendwie gepackt, aber die eigentliche Übergabe des Pokals dann und diese ganzen Feierlichkeiten vorhin im Stadion zur Meisterschaft, das war eigentlich so der Moment, wo es mich jetzt dann doch am stärksten gepackt hat. Das war schon mit, glaube ich, das Emotionalste.
Ja, ich hatte es kurz auch gepostet. Also ich hatte tatsächlich ein Glückstränchen in den Augen. Also es war wirklich so. Aber also erst in dem Moment, wo wir gerade vor dem Pokal standen und dann als Ziel seiner Reise, die er bisher gemacht hat, von den letzten Spielzeiten her, ihn dann mit zur Mannschaft getragen hat. Das war schon richtig, richtig schön. Und die Tage davor, als es dann Dienstagabend soweit war, Chapeau an dich übrigens, du hast immer gesagt, das Bournemouth-Spiel wird ein Entscheider sein. Das war schon so ein gespaltenes emotionales Ding irgendwie, weil du im einen Moment es quasi visuell siehst, dass du es geschafft hast, aber im anderen Moment es irgendwo nicht ganz realisierst, weil es einfach so lange gedauert hat, du so lange darauf gewartet hast und dann ist es auf einmal da und dann überrumpelst dich einfach irgendwo emotional, dass du einfach nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Aber ich glaube, es war bei vielen so, wenn man so gelesen, gehört hat in verschiedensten Bereichen, sodass ich da nicht ganz alleine war. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, vielleicht wäre irgendwas falsch mit mir. Aber es ist einfach, wenn du es dann wirklich siehst, so wie jetzt gerade eben im TV, unabhängig davon, dass es unfassbar lange gedauert hat, aber das konnten wir dann auch noch verkraften, aber das war schon einfach ein unfassbar, unfassbar schöner Moment und ich bin froh, dass wir den erleben durften.
Ja, es ist ja so ein bisschen, komisch halt, ne? Sozusagen Meister auf der Couch werden ist halt irgendwie nochmal was anderes, als wenn du es live durch ein Spiel im Idealfall im eigenen Stadion erlebst. Dieses Meister auf der Couch ist, glaube ich, dann in gewisser Weise, ja, wirkt alles schon sehr choreografiert, ne? Du musst dann deine Handys da hinstellen als Spieler, damit die das dann auch wirklich aufnehmen und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und man hat schon gesehen, dass auch vieles vorher irgendwie vorbereitet war vom Verein. Also es wirkt alles so ein bisschen, ja, sehr, sehr künstlich, sehr choreografiert und ja, ich denke schon, dass bei den Feierlichkeiten in der Nacht und auch sonst von den Fans auch sehr viel Spontanität mit dabei war. Das war also auch schön zu sehen und gut. Aber trotzdem ist es natürlich, ja, ist in gewisser Weise alles ein bisschen, ja, dann auch überdreht, glaube ich. Und es wirkt irgendwie schon so vorbereitet. Aber das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, weil halt die Situation so war, wie sie war nach unserem 1-0 gegen Burnley und dann, wie gesagt, musste es dann ja am Dienstagabend passieren. Will mir natürlich in gewisser Weise eine schon Expertise im englischen Fußball zuschreiben, aber man muss ja auch fairerweise sagen, dass ich immer gesagt habe, es kann nur noch da passieren. Also ich war mir auch relativ sicher, dass es nur diesen einen Stolperstein geben kann und dann dieser halt. Deswegen ist jetzt auch keine so große Leistung gewesen und glücklicherweise hat die Tabelle dann das ja immer mehr auch zugespitzt zu diesem Spiel hin. Das ist das eine. Das zweite, neben den, sagen wir so ein bisschen gekünstelten Feierlichkeiten teilweise und diesem sehr abstrakt wirkenden, weil du es einfach nicht durch das eigene Spiel erreicht hast, war es ja heute auch dann in gewisser Weise ja so ein bisschen, du hattest es wieder irgendwie nicht in der eigenen Hand, was die ganze Planung und so angeht. Du warst im Auswärtsspiel, klar, London, aber ist natürlich doch ein bisschen anders, als wenn du bei wenn du im Emirates irgendwie den Pokal überreicht bekommst. Von daher, war das vielleicht, glaube ich, in gewisser Weise dann so ein passender Abschluss zu einer Saison, die ja trotz des Erfolgs irgendwie auch recht schwierig war und auch irgendwie recht anstrengend war und an ganz vielen Stellen auch irgendwie abstrakt wirkte und auch immer noch ist. Heißt für uns aber quasi, das dann in der nächsten Saison so hinzubiegen, dass die Pokalübergabe dann im Emirates stattfindet. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat man schon gesehen, was der Verein an Strahlkraft hat, nicht nur in Nord-London oder London generell, sondern auch weltweit, nachdem es fix war, dann am Dienstagabend, wenn man sich anguckt, wie das quasi über den Globus ging, von Asien bis Australien, Südamerika, USA, mehr oder weniger alles synchron zeitgleich. Da können sich andere Mannschaften, die in den letzten Jahren gefeiert haben, Minimum 3 bis 4 Scheiben abschneiden.
Ja, auch die Masse an Fans, die dann zum Stadion geströmt sind, das war halt schon extrem. Also ich glaube, das hat auch der Verein nicht erwartet, aber da war ja wirklich ganz Nord-London war ja da nicht nur auf den Beinen, sondern auch versammelt. Da ist vieles wirklich nach den 22 Jahren rausgebrochen aus ganz vielen Leuten, aus verschiedensten Gründen, glaube ich. Und das war wunderbar. Es war auch so eine Zeit, wo du wirklich auch einfach irgendwie jedes Video, jedes Foto irgendwie mitgenommen hast, einfach auf sämtlichen Kanälen, weil es einfach schön war, diese Emotionen der Leute zu sehen, wie Fußball halt auch so viele Menschen in gewisser Weise in einer Thematik einen kann. Das sind alles so Effekte gewesen, die da halt einfach an die Oberfläche gespült wurden und auch einfach so unfassbar in dem Fall auch dann natürlich und ungeplant rüberkamen. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft, nachdem sie da im Trainingsgelände zusammen dann geschaut hat, schon dann auch richtig steil gegangen ist. Also da hast du auch gemerkt, dass bei vielen Spielern dieser Druck und diese Last auf den Schultern in dem Moment einfach abgebrochen ist. Ne? Also ich glaube schon, dass sie auch in dem Moment, auch wenn sie da natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen vorbereitet von dem PR-Team halt gefilmt worden sind, sich nicht darauf fokussiert haben, sondern auf diese Leinwand, genauso wie wir es hier zu Hause getan haben. Wir hatten ja noch an dem Tag ja noch aufgenommen und waren ja wieder so crazy und haben so einen Parallel-Podcast gemacht, wie schon bei dem Everton-Spiel. Das sollten wir vielleicht jetzt immer bei entscheidenden Spielen machen. Und ich hatte dann auch, dann haben wir das abgeschlossen und ich habe auch gedacht, boah, ich kann das jetzt noch nicht live gucken, ich muss das erst auf den Ticker gucken. Und dann habe ich das auf den Ticker geguckt und habe dann ungefähr so ab der 85. Minute mich getraut, dann faktisch einzuschalten und ja, das Spiel dann zu verfolgen. Und ich glaube, das war schon, auch wenn es nicht dieser Live-Charakter war, den du hättest, wenn du es live im Stadion irgendwie am letzten Spieltag gewinnst oder am vorletzten zu Hause, wie auch immer, hatte das schon so einen dramaturgischen Endpassus dieser Saison halt. Ne? Dieses dann auf einmal bist du doch am Ziel und schaffst es und das war schon Hammer. Und ich finde, es ist auch irgendwie den Fans auch in so großem Maße irgendwo zu gönnen, dass sie dieses Erlebnis dann halt auch ja einfach dann mitnehmen konnten und in die Nacht rüber projiziert haben. Das waren so unfassbar schöne Bilder, die man sich dann immer wieder angucken kann.
Und wir sind uns ja auch alle einig, dass es viel, viel besser war so am Dienstagabend, als wenn es heute eine Entscheidung gegeben hätte, auch wenn sie positiv ausgefallen wäre. Aber hätten wir, glaube ich, alle seelisch nicht durchstanden, wenn es heute im direkten Fernduell mit City noch um den Titel gegangen wäre. Meine Highlights, es gibt bei Instagram, weiß nicht, wer es schon gesehen hat, ein Video, wo irgendjemand im Wohnort rund um Highbury quasi rausfilmt nach Nord-London mit Schlusspfiff, wo auf einmal mehr oder weniger aus verschiedensten Ecken in dem Stadtteil die Jubelschreie kommen und die Autohupen angehen gleichzeitig, ist sehr gut. Und persönlich ist halt natürlich das, glaube ich, wahrscheinlich auch einzige zertifizierte Partyfoto von Arteta auf dem Bukayo Saka Instagram-Kanal. Man hat sich wirklich die große Frage war ja dann mehr oder weniger am Dienstagabend dann noch, wo ist Arteta? Er war auf keinem Foto zu sehen und auch auf keinem Video. Hat sich dann im Nachhinein ja alles geklärt. Du hattest mir ja auch das Interview von Sky weitergeleitet. Kann man auf alle Fälle sich nochmal angucken und auch anschauen und zuhören, wie er den Abend erlebt hat.
Edu-like am Grillen, ja.
Ja, womit? Mit Gabriel Heinze wohl, ne, zusammen.
Ja, mit Gabriel Heinze hat er in dem Interview gesagt, mit Gabriel Heinze zusammen bei sich zu Hause und und er hat das Spiel auch nicht geguckt. Also er ist ja dann aus dem Trainingsgelände abgehauen, also nachdem die Spieler ja vorher gefragt haben, so Coach, wir würden es gerne gucken, und er gesagt, ja, mach das, aber er hat dann wohl Martin Oedegaard gesagt, dass sein Mindset und seine Stimmung irgendwie nicht passt, und dann ist er nach Hause gefahren, während das Spiel schon lief, hat aber kein Radio gehört, also kein Live-Kommentar, ist zu Hause wohl direkt rein, gesagt, hallo, ich bin da, mit Heinze wohl in den Garten, Barbecue angemacht und hat nichts vom Spiel mitbekommen, bis seine Kinder rausgekommen sind und ihm das Ergebnis gesagt haben. Das finde ich halt schon geil. Also es ist irgendwie fühlte ich mich dann so in meinem Starren auf mein Tablet mit dem Live-Ticker, irgendwie fand ich mich da wieder, dass ich mich auch nicht getraut habe, zumindest bis kurz vor Schluss irgendwie einzuschalten. Aber ich stelle mir die Situation auch so vor, wie er dann da mit Heinze irgendwie hinten in seinem Garten steht und dann macht so seinen Weber-Grill auf oder was auch immer der hat, ne, und dann schmeißt er da so irgendwie Fleisch drauf, und ich weiß nicht, also das ist echt eine, ich hätte das gerne mal gesehen. Aber es soll ja so oder so, glaube ich, noch irgendwie, hat er zumindest angedeutet, eine kleine Doku kommen mit so Behind-the-Scenes-Geschichten.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Ja, das könnte richtig cool werden.
Ja, machen wir da einen Haken hinter. Ich glaube, die Feierlichkeiten waren dann auch vergleichsweise kurz. Am Mittwoch war so oder so wohl frei, habe ich gehört. Und mehr oder weniger ging es dann am Donnerstag wieder ins normale Training, weil heute ja noch ein Spiel war und zu aller unserer Überraschung doch mehr Rotation, als wir eigentlich erwartet hatten. Also als ich auf die Aufstellung geguckt habe, dachte ich so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Stichwort irgendwie im Rhythmus bleiben. Andererseits denke ich mir halt auch, okay, wenn du halt irgendwie nochmal eine Verschnaufspause geben kannst, dann halt in so einem Spiel. Aber ich hätte mit dem Umfang nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, nachdem das Ganze entschieden war, habe ich halt schon damit gerechnet, dass er mehr macht, als er sonst machen würde. Von daher fand ich es auch völlig vertretbar und völlig in Ordnung. Das Spiel lief ja eigentlich auch so ganz geschmeidig. Also ich sag mal so, wenn Gabriel Jesus die Schuhe richtig geschnürt hätte, hätten wir wahrscheinlich zur Halbzeit 4-0 geführt. Alleine mit drei Treffern von ihm wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich gucken, genauso wie Glasner geguckt hat, wie du vor dem Finale möglichst die Spieler fit hältst und trotzdem aber irgendwo in einer gewissen Dynamik und einem gewissen Rhythmus, und das hat dadurch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also das war für beide Trainer dann vor dem sportlichen Hintergrund eines anstehenden Europa-Finales schon sehr ja, willkommen im Endeffekt, ne? Also aus der Perspektive heraus, sodass ich eigentlich denke, dass er seitdem das Spiel dann am Dienstag durch war, ab Mittwochmittag genau das irgendwie vor Augen gehabt hat.
Ja, ich denke auch, dass Spieler wie Rice, Saka, Gyökeres, in gewisser Weise auch Saliba und Gabriel nicht undankbar sind, wenn sie jetzt irgendwie mal ein Wochenende Pause haben. Ich hatte dann halt überlegt, ob es nicht irgendwie dann doch ein bisschen komisch ist, wenn du quasi 12 Tage vor dem Finale nicht gespielt hast. Andererseits denke ich mir halt auch so, okay, gut, diese 45 Minuten oder 60 Minuten, die sie vielleicht bekommen hätten jetzt bei Palace, hätten die irgendwas groß verändert in positiver Hinsicht? Wahrscheinlich eher nicht, sondern der Körper wäre wahrscheinlich noch ein bisschen ramponierter gewesen. Ja, von daher konnte ich mit der Aufstellung dann mit zweimal drüber nachdenken eigentlich ganz gut leben. Und im Endeffekt gibt Arteta ja auch das Ergebnis und vor allen Dingen auch irgendwie die erste Halbzeit, gibt ihm ja mehr oder weniger recht. Also ich fand insgesamt guter Auftritt, zu wenig aus den Chancen gemacht, mit relativ wenig wieder ein Tor kassiert. Und ja, so die letzten 10, 15 Minuten hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass so ein bisschen der Druck und die Kraft auch raus ist. Und ja, Palace wollte sich, glaube ich, auch vor eigenem Publikum jetzt nicht zwingend mit einer Niederlage verabschieden. Hätten sie fast noch gedreht oder zumindest das ausgeglichen, das Spiel. Grundsätzlich würde ich aber auch sowieso sagen, dass das, was wir heute gesehen haben, nur von begrenztem sportlichen Wert war.
Ja, für beide Mannschaften, glaube ich. Ne? Also Palace, gebe ich dir recht, hat in der ersten Halbzeit relativ wenig vom Spiel gesehen. Das haben wir wirklich sehr gut gemacht, sehr gut dominiert. Hätten das auch in dem Moment eigentlich schon komplett fix eintüten können, wenn nicht sogar müssen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ausgeglichener und gegen Ende der zweiten Halbzeit merkte man halt eben dann bei uns, okay, jetzt geht so ein bisschen der Fokus weg. Ja, wir haben es dann austrudeln lassen in besten Maße eigentlich. Finde ich es jetzt aber auch in Ordnung. Also ich glaube, wenn du den Fokus noch hast auf der Champions-League-Partie jetzt in einer Woche, dann musst du halt auch gucken, dass du das auch vor dem Hintergrund gut vorbereitest. Und dafür war das Spiel vollkommen in Ordnung, fand ich, auch von dem, wie wir es angegangen haben. Wir haben es trotzdem mit einer gewissen Intensität gespielt, wir haben direkt gespielt, wir haben vieles versucht und ich glaube, das war vollkommen in Ordnung. Also was willst du von zwei Mannschaften noch mehr erwarten, die beide halt eigentlich komplett nicht mehr von vorne nach hinten können und aber dann in ein paar Tagen schon das nächste wirklich unfassbar wichtige Spiel haben mit einem unfassbar großen Titel auf der Agenda. Also eigentlich ist es für das, was es von der Ausgangslage war es eigentlich, finde ich, vom Spielerischen, also insgesamt gesehen für beide Mannschaften eigentlich noch viel, viel besser, als ich eigentlich gedacht hätte.
Ja, und ich meine, am Ende sind da 3 Punkte nochmal aufs Konto gekommen. City hat verloren gegen Villa zu Hause nach Führung, ein bisschen überraschend, aber im Endeffekt stehen dann auch 7 Punkte Vorsprung, 85 Zähler am Ende der Saison. Sieht halt auch nochmal gut aus.
Ja, sieht super aus. Also ich finde, die Statistik ist schon sehr, sehr gut. Auch die Gegentorstatistik ist super. Ich habe es gerade noch gelesen, keine rote Karte und keinen Elfmeter kassiert.
Ja, das erste Mal in der Premier League-Geschichte, dass das eine
war. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst.
Also rote Karte wusste ich.
Aber Elfmeter hätte ich jetzt spontan, hätte ich nicht sagen können, ob wir einen bekommen haben gegen uns. Also da war ich jetzt wirklich überrascht, als ich das gesehen habe. Aber ja, Chapeau, muss man wirklich sagen. Das ist ja auch nicht so einfach.
Vor allen Dingen nach einigen der Spielzeiten oder was, glaube ich, sogar letzte Saison, wo wir ja quasi für mehr oder weniger alles einen Platzverweis bekommen haben.
Ja, ja, genau. Ne? Also das schon richtig gut, sehr diszipliniert an den beiden Stellen. Das ist wirklich super. Und ja, wir müssen es in den nächsten Ausgaben nochmal raussuchen, was ich Anfang der Saison was hatte ich gesagt, Gegentoren beziehungsweise Predictions hatte.
Da war ich ja. Müssen wir auf alle Fälle noch machen, habe ich jetzt auch nicht geschafft.
Da war ich richtig, richtig gut dran, was diese Thematik mit Gegentoren und zu Nullspielen angeht, glaube ich. Also meine Güte. Hätte ich jetzt aber auch nicht so erwartet, muss ich sagen.
Nee, wir waren ja auch erstaunt aufgrund der Prognose. Heute hat es nicht geklappt. Ich glaube, Man hat schon gesehen, dass defensiv nicht mit der absolut höchsten Konzentration rangegangen wurde. Ich fand, Zubimendi auf rechts hat es ganz ordentlich gemacht. Problem war so ein bisschen auch generell, glaube ich, einfach so diese Achse hat halt gefehlt mit Saliba, Rice und so. Das war schon dann auch ab der 80. Minute einfach zu viel klein-klein, und mehr oder weniger auch, ja, nicht mehr mit der allernötigsten Härte, also fairen Härte und auch mit der nötigen Konsequenz dann verteidigt. Deswegen ist es heute halt 1-0 geworden. Grundsätzlich fand ich es aber insgesamt wirklich ganz gut und ich fand auch, wir haben einige gute Auftritte gesehen. Martinelli fand ich war gut. Jesus im Prinzip eigentlich auch. Also für jemanden, der halt irgendwie monatelang nicht gespielt hat, der hat sich ja immerhin in die Möglichkeit gebracht oder hat sich diese Chancen zumindest erarbeitet und der spielt. Abschuss war halt massiv unterdurchschnittlich. Also aber trotzdem grundsätzlich würde ich sagen, Pluspunkt auch für Jesus. Wie gesagt, Zubimendi auf rechts fand ich ganz ordentlich. Weiß nicht, ob das jetzt eine Option fürs Champions-League-Finale ist. Wahrscheinlich eher nicht. Weiß man aber nicht, warum er es heute ausprobiert hat. Alle anderen würde ich sagen, guter, normaler Durchschnitt, nichts Weltbewegendes. Und im Grunde genommen, vieles, was wir in der Saison gesehen haben, dann trotz des anderen Personals heute auch nochmal gegen Palace, Tor nach Standardsituation, mal wieder viele Chancen gehabt, nicht so viele Tore geschossen. Also im Endeffekt, egal wer eigentlich spielt, so die roten Linien ziehen sich so ein bisschen durch die Saison durch. Grundsätzlich, ich fand es gut, dass die Mannschaft jetzt nicht irgendwie den absoluten Sommerfußball gespielt hat, sondern dass wir da am Ende mit 3 Punkten raus sind. Das sieht in der Tabelle gut aus. Gibt, glaube ich, auch noch Schub für Samstag. Ja, selbst wenn Unentschieden oder Niederlage wäre jetzt kein Beinbruch, aber so kannst du jetzt sagen, mehr oder weniger hast du alle diese 5 Endspiele, die du da mal ausgerufen hattest, auch gewonnen. Und dann kannst du sagen, jetzt haben wir noch ein Endspiel, also müssen wir das auch nochmal gewinnen. Ist, glaube ich, sozusagen fürs interne Branding gar nicht verkehrt gewesen.
Ja, überraschend halt, ne? Dass,
mit einem Gegentor.
Ja, dass diese Spiele, diese 5 markanten Spiele, die dann ausgerufen worden sind, nicht nur vom Verein oder allgemein, sondern auch in der öffentlichen Darstellung der Berichterstattung, dass Arsenal sie alle gewonnen hat. Ne? Also muss ich fairerweise wirklich sagen, bin ich nicht von ausgegangen in dem Moment, als dieses Thema aufkam. Und dass City auch nicht alle gewinnt, war etwas, was auch im Bereich des Möglichen lag, aber wo man in dem Moment gedacht hat, dass das aber dann eher die unwahrscheinliche Variante ist. Also das war schon ein guter Run und ich finde, das Champions League Finale ist ein unfassbar wichtiges Spiel. Es wäre unfassbar genial, wenn wir das auch noch irgendwie packen könnten. Aber diese Premier League Trophäe zu gewinnen nach den 3 Spielzeiten mit den jeweils 2. Plätzen, das war schon unfassbar wichtig.
Ja, es kommen jetzt so die ersten Analysen. Ist das jetzt irgendwie Arsenals Zeitalter irgendwie dominant in der Liga, weil City mit neuem Trainer, Arne Slot bei Liverpool, ich will nicht sagen auf wackeligen Füßen, aber jedenfalls nicht stabil. United grundsätzlich sowieso nicht von der Vereinsstruktur irgendwie. Chelsea möchte ich jetzt gar nicht mal ausklammern, bei Villa kein Titelkandidat, also ist es jetzt sozusagen Arsenals Ära. Das finde ich jetzt alles noch viel zu früh, weil ich fand auch, dass wir grundsätzlich hin und wieder auch auf wackeligen Füßen waren, aber ich glaube, was nicht verkehrt ist, so oder so, unabhängig davon, wie das Champions-League-Finale jetzt ausgeht, du hast einfach nachgewiesen und hast dir die Erfahrung geholt, Titel zu holen und in Finals zu stehen. Ne? Also das eine ist das Carabao Cup, dann Champions League und halt mehr oder weniger kannst du argumentieren, du hattest 5 Finals im April und Mai in der Premier League und ich glaube, so diese ganze Herangehensweise, das stärkt dich natürlich dann schon und von daher, selbst wenn Budapest nicht erfolgreich laufen sollte, ich würde sagen, in so einem Champions League Finale ist 50-50, dann kannst du zumindest diese Erfahrung dann in die nächste Saison mitnehmen. Und ich glaube, das ist für die Mannschaft halt viel, viel wichtiger zu sehen, dass sie halt diese engen Spiele halt einfach gewinnen kann, dass sie in der Lage sind zu sagen, okay, wir müssen jetzt 5 Spiele am Stück gewinnen. Irgendwie haben wir die Mittel und kriegen das hin, auch diese 5 Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist sozusagen fürs Selbstverständnis und fürs Selbstbewusstsein, glaube ich, elementar wichtig, gerade eben halt zu zeigen, dass man das halt geschafft hat, weil wir es 3 Jahre davor an der einen oder anderen Stelle zu viel halt eben nicht geschafft haben.
Genau, das ist der entscheidende Punkt im Endeffekt, ne? Wenn du diese Sache einfach wegschieben kannst gedanklich, diesen negativ belasteten Gedankengang halt nicht mehr hast und dass dieses Gewicht von deinen Schultern genommen wird, dann kannst du auch andere Sachen angreifen. Da wird man dann halt sehen, ob das halt eben der Start eines neuen, dominanten Zeit sein kann. Das wünschen wir uns natürlich alle. Da hängt natürlich auch immer vieles von ab. Da hängt weiter Spielglück von ab. Da hängt davon ab, wie investierst du weiter? Wie stärkst du deine Mannschaft? Wie gehst du weiter in die nächsten Spielzeiten ran? Aber die Crankies haben es ja ganz klar gesagt. Wir wollen da entsprechend weiter angreifen. Und da muss man sie jetzt auch beim Wort nehmen und da muss man schauen, wie das dann umgesetzt wird. Aber ich denke, Mannschaften, die Meisterschaften gewinnen, müssen in dem Rahmen dann halt auch eben sich nicht auf Lorbeeren ausruhen, sondern halt dann direkt diese Weiterinvestitionen vornehmen und weiter zu schauen, dass sie noch besser werden, um dann halt an diesem Erfolg immer weiter anzuknüpfen. Und das ist im Endeffekt ja das Geheimnis von Top-Teams über Jahre.
Ja, genau. Das war in gewisser Weise wirkt es ja ein bisschen befremdlich, als Stan und Josh da mit dem Pokal irgendwie über den Rasen geschritten sind quasi. Aber ich glaube, in dem Moment ist denen auch nochmal klar geworden, okay, gut, das ist mehr oder weniger der erste Schritt gewesen. Josh hat es ja auch im Interview danach gesagt, es ist sozusagen ein erster Schritt gewesen und wir brauchen weitere magische Momente und sind sozusagen, unsere Aufgabe ist es quasi, für diese Momente zu sorgen, beziehungsweise die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich glaube auch schon, dass da weitere Investitionen stattfinden. Ich denke, wir werden an anderer Stelle im Podcast mal besprechen, wie das konkret im Sommertransferfenster aussehen könnte. Fakt ist aber, dass in die Mannschaft weiter investiert werden muss und auch investiert werden wird. Das haben die klar gesagt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie vom Selbstverständnis des Vereins und auch vom Selbstverständnis von Atita jetzt sagt, okay, gut, jetzt haben wir einen Titel und was jetzt irgendwie kommt, ist egal. Im Endeffekt hast du jetzt die Basis endlich und von da willst du halt immer einen weiteren Schritt nach oben gehen. Und das klappt natürlich nur mit entsprechenden auch Umstellungen im Kader und auch natürlich in gewisser Weise mit dem Generieren von Einnahmen, etwas, was wir ja die letzten Jahre nicht so gut geschafft haben. Ja, sonst noch irgendwas vom heutigen Sonntag? Kurzer Blick auf die anderen Plätze. Sunderland in die Europa League habe ich noch gesehen. Ansonsten Spurs sind drin geblieben.
Ja,
hat mich jetzt emotional irgendwie nicht berührt. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es das Derby weitergibt.
Genau, das habe ich von Anfang an ja gesagt, es interessiert mich nicht wirklich, wie das ausgeht, weil ich einfach auf uns gucke und das auch, glaube ich, das auch uns ausmachen sollte, wie eben nicht uns darüber definieren, wie gut oder schlecht jetzt der andere in dem Fall Spurs sind. Zweimal hintereinander vor letzter, also letzter rettender Platz für die Spurs. Muss man sich auch Gedanken sicherlich drüber machen, auch eine schwierige Situation.
Ja, ist ja keine Mannschaft, die stabil ist, ne? Deswegen, also alle
Mannschaften. Bournemouth ist leider nicht in die Champions League, ne? Aufgrund der Konstellation der Spiele, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, weil Villa gewonnen hat.
Genau, da war halt noch eine kleine Chance. Alles gut. Also ich denke, auf United muss man auch aufpassen und drauf gucken, wie sich das jetzt mit Michael Carrick weiterentwickelt, auch in der kommenden Saison. Das wird spannend, glaube ich. Was Xabi Alonso aus Chelsea macht, muss man sich auch ganz genau angucken. Also es gibt viele, viele Faktoren, aber der Weg zum Erfolg, zum weiteren Erfolg, führt auch weiter darüber, dass wir auf uns schauen, auf unsere Stärken, auf unsere Ausrichtung, unseren Schlachtplan im Endeffekt, um es eigentlich so zu sagen, wie wir es in dieser Saison auch gemacht haben und über die letzten Jahre auch immer weiter wieder ganz akribisch verfolgt haben. Und wenn wir da weiter das Ganze so voreinander haben, dann haben wir gute Chancen, auch diese nächsten Spielzeiten erfolgreich zu bestreiten.
Definitiv. Wie gesagt, die Premier League-Saison macht ja Pause bis fast Ende August. Wir haben davor die glorreiche Aufgabe im Community Shield gegen City zu spielen am, glaube, 3. August-Wochenende, sozusagen um den ersten Titel der Saison. Ja, ich glaube, bis dahin wird noch einiges passieren. Ich denke, der Verein wird sich so oder so auch Gedanken machen, nicht nur was jetzt irgendwie Transfers angeht, sondern ich glaube auch generell, was uns so ein bisschen die Saison beschäftigt hat, das wird ausreichend Zeit geben, um das Ganze zu rekapitulieren. Stichwort Verletzungen, verletzten Misere, einer aus meiner Sicht der ganz wesentlichen Punkte, der angegangen werden muss. Also vielleicht der entscheidende Punkt, weil ich glaube, nochmal so eine Saison mit der Anzahl der Verletzten kriegst du mehr oder weniger nicht gestemmt, und vor dem Hintergrund, dass etliche Spiele auch bei der WM sind, muss man sich ein gutes Konzept überlegen, wie man das erste Saisondrittel bestreiten möchte.
Ja, das Thema werden viele der Top-Mannschaften natürlich haben, ohne Frage. Aber
müssen wir trotzdem schlauer und besser sein als die anderen?
Müssen wir. Und es ist ja so, dass wie gesagt, eine Top-Mannschaft sich ja dadurch auszeichnen muss, dass sie eben nicht stillsteht, dass sie sich weiterentwickelt. Und dazu gehören diese ganzen Faktoren ohne Frage. Wir hatten in diesem Sommer schon gedacht, wir hätten den Kader noch robuster gestaltet, um mal diesen Verletzungsmiseren entgegenzuwirken. Das haben wir im Vergleich zu der Saison davor auch in gewissem Maße geschafft, aber immer noch nicht auf ein solches Level, dass es uns erlaubt, solche Phasen einfacher zu überstehen. Und ich denke, auch da wird Arteta wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen sich Gedanken darüber gemacht haben, weil er auch in diesem Sky-Interview ganz klar gesagt hat, dass das so Momente waren, wo er dachte, kann das in die richtige Richtung gehen, wo so viele Verletzte da waren. Und das wird spätestens nach dem Champions-League-Finale eine ganz, ganz große Thematik sein, wenn er mit den Crunkies in den Videocalls steckt.
Wahrscheinlich. Gibt uns jetzt aber die Gelegenheit, zum Abschluss dieser Episode 342 auch nochmal auf die Premier League-Saison ein bisschen zurückzublicken, bevor wir dann in der nächsten Woche ausführlich Champions League machen. Ja, Christian, wir haben unsere mehr oder weniger altbewährten Kategorien rausgeholt und völlig unabhängig voneinander und auch ohne das Wissen des jeweils anderen festgelegt, wer Spieler der Saison ist, wer in der An- und Abführung Enttäuschung der Saison ist, den Moment der Saison, Tor der Saison und die beiden Fragen, wann wir die größten Zweifel hatten, dass der Titel weg ist und wann die Zuversicht am größten war, dass wir es dann doch packen. Fangen wir mal an mit der vergleichsweise eher einfacheren Sache. Ich glaube, mehr zwei oder drei Kandidaten gibt es nur für den Spieler der Saison. Wen hast du ausgewählt?
Declan Rice.
Habe ich auch hier stehen.
Ja, ich glaube auch zu Recht. Also ich meine, David Raya ist einer, der...
Hat uns wahrscheinlich mehr Punkte im Endeffekt gebracht.
Ja, aber ich finde, Declan Rice ist ein Spieler, der ist immer da. Er gibt nie auf, er steckt nie auf, er führt diese Mannschaft.
Declan Rice ist auch morgens um 5 am Emirates.
Ja, genau. Und er ist unabhängig von der fußballerischen Qualität ein solcher Leader und der Leader, den diese Mannschaft braucht und auch über Jahre gebraucht hat. Und wenn wir in Jahren irgendwann mal darauf zurückblicken, werden wir ihn in den Kategorisierungen eines Patrick Vieira, Tony Adams, werden wir ihn nennen, und das auch vollkommen zurecht. Und deshalb ist er mein Spieler der Saison.
Ja, ich habe nichts zu ergänzen eigentlich, außer dass er vielleicht anders als David Raier irgendwie nicht so daran gemessen werden kann, dass er uns irgendwie Punkte gerettet hat oder so, Ausnahme jetzt irgendwelche super Tacklings, aber die ganze Art und Weise, wie er spielt, wie er die Mannschaft zusammenhält, auf und neben dem Platz. Wenn Declan Rice einen schlechten Tag hat, haben wir einen schlechten Tag. Das ist aus meiner Sicht in dem Sinne Auszeichnung oder muss Auszeichnung genug dafür sein, dass er der Spieler der Saison ist und da er sehr viele gute Tage hatte, hatten wir auch viele gute Tage. Aus meiner Sicht jemand, der allenfalls, was Tore oder so angeht, noch eine Schippe drauflegen kann. Diese Saison nicht ganz so wie einige Spielzeiten zuvor, aber wie gesagt, er hat zweimal in Bournemouth getroffen, Erling Haaland nur einmal. Ist dann halt der kleine, aber feine Unterschied.
Ja. also er ist von den Toren her natürlich jemand, der wichtige Tore macht, aber der hauptsächlich dadurch brilliert, dass er der Motor der Mannschaft ist.
Finde ja.
Ich. Das ist sein Haupt, Einstellungsmerkmal im Endeffekt.
Ja, dann Enttäuschung der Saison, beziehungsweise Enttäuschung ist ein blödes Wort, aber vielleicht der Spieler, von dem wir schon denken, dass er unter seinen Erwartungen, unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ich muss lange überlegen, wen ich nehme. Und auch wenn er in gewisser Weise in Europa das ein oder andere Glanzlicht gesetzt hat, aber wenn ich zurückblicke auf 38 Spiele Premier League, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Martinelli diese Saison eher zu den Kandidaten zählt, von denen ich enttäuscht bin.
Ja, genau, den habe ich auch da stehen. Ich habe diese Kategorie tatsächlich aber einmal kurz gesplittet, ohne es dir zu sagen. Ich habe sie einmal gesplittet in Enttäuschung der Saison bezogen, so wie du es gerade gesagt hast, aber dann auch auf, was hat mich irgendwie am meisten enttäuscht, und das war die fehlende Einsatzzeit von Norgaard.
Immerhin eine Halbzeit heute.
Ja, genau. Also das war so dieser eine Moment, wo ich dachte, meine Güte, wieso hat er nicht mehr Einsatzzeit bekommen, insbesondere in den Zeiten, wo wir wirklich verletzungstechnisch arg gebeutelt waren. Aber ja, wenn ich es auf die spielerische Leistung runterbreche und die Champions League Torbeteiligungen und Tore abziehe, muss man sagen, dass Martinelli wirklich underperformed hat. Das ist immer schwer zu sagen in der Saison, wo man Meister wird oder irgendeinen Titel holt, um sich dann irgendwann da in Anführungsstrichen rauszupicken. Aber das muss man schon sagen, in der Liga war sein einziges Tor das gegen City.
Kein so unwichtiges Tor, aber für jemanden, der ja schon zweistellig getroffen hat in einer Saison, auch in der Premier League, einfach zu wenig Endprodukt diese Saison. Ich will ihm das Engagement gar nicht abschreiben. Aber er hat zu wenig gemacht aus seinen Möglichkeiten, was die Liga angeht. Und ist das so ein bisschen auch die Diskussion. Stichwort Verkäufe würde ihm quasi auch irgendwo einen Neuanfang an anderer Stelle gut tun. Ich glaube ja. Und ich glaube auch, dass Arsenal ein neues Element auf der linken Seite nach etlichen Jahren Martinelli/Trossard gut tun würde. Von daher definitiv aus meiner Sicht einer der Kandidaten für einen Abgang im Sommer. Und auf Basis der vergangenen oder jetzt der abgelaufenen Saison wäre ich auch nicht allzu traurig drüber.
Ja, also das heißt traurig. Also er ist schon ein Sympathieträger, keine Frage.
Aber wer ist es nicht?
Ja, aber ich glaube schon, dass es, wenn es ein Angebot gäbe, man da sehr, sehr intensiv drüber nachdenkt, weil wir, glaube ich, da noch besser werden müssen auf der Position, ohne Frage.
Okay, ist ja sozusagen das große Ziel dieser Kategorienvergleich, dass wir mal was anderes haben und nicht sozusagen identisch. Moment der Saison habe ich Eses Hattrick im Derby gegen die Spurs.
Ja, da haben wir was, definitiv was anderes.
Ja, schön.
Ich habe It's Not Done.
Ja.
Das ist für mich der Moment der Saison, weil ich glaube, dass diese Trotzreaktion, die da eingefangen worden ist, glaube ich, im Nachgang projiziert worden ist in die Kabine. Ich glaube, das hat der Mannschaft diesen Kick gegeben, das jetzt in diesen 5 Spielen durchzuziehen. Und das ist für mich einfach der Moment der Saison. Wenn du es Tore technisch oder momentmäßig in Form von einem spielerischen Moment fassen willst, ist der Hattrick von Eze natürlich ein unfassbar guter Moment. Das Tor von Trossard bei West Ham könnte man auch als einen solchen Moment bezeichnen. Aber ich fand diesen Moment, der abseits des laufenden Spielbetriebes sich quasi ereignet hat, nach Abpfiff, den fand ich unfassbar gut. Und ich erinnere mich noch gut, wie viel wir hin und her geschrieben haben nach dem City-Spiel, nach der Niederlage, und der Tenor im Endeffekt war, oder wir gucken jetzt, was passiert, es kommt, was kommt, und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, dieser Moment hat vieles in der Hinsicht intern in der Mannschaft beeinflusst.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Grundsätzlich, wenn man nochmal sozusagen auf die Saison generell auch zurückblickt, wir hatten einfach, deswegen habe ich auch Eze's Hattrick genommen, ich fand, wir hatten einfach im Oktober und November so gute Leistungen, also quasi diese Siegesserie, wo mehr oder weniger einfach alles lief, also wo wirklich ein Rädchen ins nächste rastete, und das war halt toll, das mitzuerleben. Also da, wo auch diese Euphorie dann war, wo man dann dachte, okay, gut, da wächst wirklich was zusammen, da sind die Neuzugänge involviert, die sind gut integriert. Das war eine richtig schöne Phase. Also wir haben zu Recht auch in der zweiten Saisonhälfte viel drüber gemeckert, über Spielweise und solche Sachen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir im Jahr 25, ja, wir haben Champions League Ligaphase 4 gegen Atletico zu Hause, dann Spurs, Bayern, Villa am vorletzten Tag des Jahres mit 4 Toren zu Hause weggeschossen. Also man darf bei all dem auch nie vergessen, dass da auch nebst aller Kritik und langweilig und zäh und solche Sachen, wir hatten auch wirklich schon etliche Highlights, insbesondere in der ersten Saisonhälfte, und da fand ich den Eze-Hattrick gegen die Spurs ja so ein bisschen exemplarisch für die Phase, wo wir so ein bisschen über allem schwebten quasi.
Ja, diese Momente waren schon
genial. Die waren schon da, sind aber dann auch wieder in Vergessenheit geraten.
Ja, auch in diesem Kontext Full Circle Moment, ne? Also eher dann gegen die Spurs und dann mit solchen Leistungen Hin- und Rückspiel ja auch, ne?
Ja. Ja, und er hätte heute absteigen können.
Ja, er hätte heute absteigen können. Ja, er ist ja wunderbar empfangen worden, fand ich super, fand ich gut. Das zeigt dann, wenn man sich auch korrekt dann da verhält als Fan und als Spieler, dann kann das auch in einer guten Symbiose weitergehen. Also da kann man das auch in einem Spieler auch gönnen. Das fand ich gut.
Okay, Tor der Saison. Was hast du?
Ich habe tatsächlich Leandro Trossard bei West Ham genommen. Auch wenn es ein Tor ist, was wahrscheinlich noch präsenter ist aufgrund der zeitlichen Nähe. Ich schon glaube, dass wenn du das Spiel nicht gewinnst, du wahrscheinlich auch die Meisterschaft nicht gewinnst. Und es war so ein enges Ding. Es war dann noch von dieser Dramaturgie, dieser Wahrentscheidung noch dazu quasi geprägt, dass ich irgendwie finde, dass dieses Tor am Ende so den Entscheider irgendwie herbeigeführt hat, weil ich auch glaube, dass es für eine Mannschaft wie jetzt City in dem Moment, auch wenn sie unfassbar erfahren sind und viel schon in diesen knappen Titelrennen gewonnen haben, mental auch irgendetwas bedeutet, wenn du siehst, die machen dann doch noch das Tor. Weil so wie es immer war, was City immer über die Jahre gemacht hat, haben wir dann plötzlich mal gemacht. Und ich glaube, das war ein Tor, was nicht nur punktetechnisch, sondern auch mental halt unfassbar wichtig war. wenn man es nochmal runterbrechen wollen würde, jetzt mal den letzten Spieltag außer Acht genommen, hätte man mathematisch auch sagen können, der Ausgleich von Martinelli gegen City im Hinspiel, der da den Unterschied gemacht hätte.
Ne, das als Tor, technisch als und spielerisch eigentlich auch ein schöneres Tor war als,
ohne Frage,
als das
ohne
von Trossard.
Ja.
Ja, ich hab lange überlegt, ob ich das Trossard-Sunderland-Tor nehmen sollte, einfach zwecks Schönheit. Ich habe mich dann aber für ein Tor entschieden, was vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit gerade ist, was ich aber zu dem Zeitpunkt und auch jetzt, als ich es mir nochmal angeguckt habe, weiterhin gut fand, nämlich das 2-0 von Subimendi gegen Villa mit dem Steckpass von Ødegaard durch.
Oh ja, auch schön, sehr schön, ja.
Und das passte einfach jetzt so im Sinne von, das war wieder so diese mehr oder weniger unbeschwerte Phase und die ja. Diskussion so ein bisschen, die dann hochkam, ist, will er auch Titelkandidat und ja. Arsenal, können sie irgendwie ihren Konkurrenten abschütteln und dann zerlegen wir die in der zweiten Halbzeit. Deswegen dachte ich, rufe ich das nochmal in Erinnerung.
Ja, es gab ja auch, also wenn es alleine nur um die, also um das ästhetisch Schöne geht, da gab es ja auch den Treffer von Madueke in der Champions League. Ich weiß gar nicht,
in Brügge.
In Brügge. Ich hatte jetzt Antwerpen im Kopf, aber ja, genau. Ja,
Hauptsache Belgien.
Hauptsache Italien. Ja, also da gab es richtig schöne Dinger, ne? Das muss man wirklich sagen. Auch das Tor von Jökeres bei den Spurs war auch ein schönes Ding. Ja. Ist immer die Frage, woran misst du die Wichtigkeit oder das beste Tor der Saison? Das ist immer sehr, sehr schwer. Machst du es eben an dieser technischen und spielerischen Umsetzung fest, an der Bedeutung für die Saison, für die Mannschaft in einem gewissen Zeitraum. Da hast du unterschiedliche Ergebnisse, wenn du es unterschiedlich bewertest.
Genau so ist es. Deswegen haben wir es ja auch Tor der Saison genannt, damit jeder seine persönliche Note damit reinbringt. Gab es einen Moment, wo du gesagt hattest, jetzt packen wir es?
Max Daumen gegen Everton, 2-0. Das war der Moment, wo ich dachte, dass wir das packen, weil die Mannschaft, die war so präsent, dass das Stadion kochte über. Die Emotionen, die waren so da. Und in dem Moment habe ich gedacht, das nimmt uns nie mehr jemand aus der Hand, auch wenn man natürlich immer bremst, immer denkt, okay, ist noch zu spielen, alles noch möglich und alles, aber in mir drin hatte ich das Gefühl, das ist jetzt so ein Push für die Mannschaft, das können wir, das werden wir schaffen. Ich sollte eines Besseren belehrt werden, aber das war der Moment, in dem ich dachte, das packen wir.
Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich das 1-0 gegen West Ham aufschreibe von vor 2 Wochen, aber das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Mein Gefühl war nach dem Sieg bei den Spurs. Weil, und da kommen wir sozusagen ein bisschen auf die Kategorie, die noch offen ist, nämlich ein Moment, wo man gedacht hat, der Titel ist weg. Das war ein paar Tage vorher nach dem 2-2 gegen die Wolves.
Und, oh ja. Oh
ja, also generell, Wolves waren ja so ein, wir haben 4 Punkte gegen die geholt, aber man hätte genauso gut den Moment nehmen können, als die kurz vor Schluss noch den Ausgleich machen im Spiel in der Hinserie im Dezember. Ja. Da hätte man auch denken können, okay, gut, wir schaffen es einfach nicht. Aber die beiden Spiele gegen die Wolves, so ein bisschen exemplarisch, aber hatten wir auch hier im Podcast diskutiert, dann, dass wir dann im Spiel gegen die Spurs quasi schon wieder die andere Richtung eingelegt haben. Da dachte ich dann, okay, gut, die Mannschaft ist in der Lage, mit Rückschlägen, die ja dann auch noch folgen und kommen werden, irgendwie gut umzugehen. Und letztendlich hat es sich bewahrheitet, ne? Also wir haben das Unentschieden gegen die Wolves da mit einem klaren Sieg bei den Spurs wieder so ein bisschen weggewischt und letztendlich auch mit dem Rückschlag der Niederlage bei City und der Niederlage gegen Bournemouth zu Hause im April haben wir irgendwie die Kurve gekriegt und die letzten Spiele alle gewonnen.
Ja, also ich hatte das Spiel bei City ausgesucht als den Moment, wo ich dachte, jetzt schaffen wir es nicht und
das Ganze dann.
Ja, das Blatt dreht sich irgendwie. Also in dem Moment habe ich jetzt gedacht, meine Güte. Aber das Spiel gegen die Wolves, das ist auch so ein Spiel, was ich auch auf dem Zettel hatte, weil ich kann mich da noch unfassbar gut dran erinnern, weil da war ich ja im Urlaub und ich hatte mit dir dann geschrieben, du hattest mir die Updates gebracht und ich habe da gesessen, ich habe gedacht, das gibt es nicht. Ich habe wieder in die Tischkante gebissen Und ich glaube, ich habe dir in dem Moment auch geschrieben, das war's dann.
Ja.
Das habe ich dir zugegebenerweise sehr oft geschrieben diese Saison. Also von daher hätte ich einfach mal meine Nachrichten durchgeben müssen, hätte ich einige Spiele auflisten können. Hat dann aber tatsächlich das Spiel gegen City gewählt, weil ich glaube, da war ich oder bin ich nicht mit so wenigen, wo man glaubte, dass sich das Blatt in dahingehend dreht, dass City dann auch mit dem Schwung aus dem Sieg gegen uns im Ligapokalfinale einfach dann irgendwie dieses Momentum mitnimmt und uns einfach da dann die Butter vom Brot nimmt. So war das Narrativ ja auch an allen Stellen, das muss man ja auch fairerweise so sagen, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, aber da hat man schon innerlich als Fan gedacht, boah, das gibt's doch alles gar nicht, nicht schon wieder. Und ja, wie gesagt, mit meinem Moment der Saison jetzt not done, hat die Mannschaft es tatsächlich gepackt, diese Serie hinzulegen und an diesen Moment halt nicht zu dem Moment werden zu lassen, der es hätte sein können.
Ja, es stand ja häufiger spitz auf Knopf. Ne? Wir hatten die Niederlage gegen Liverpool irgendwie gleich zu Beginn der Saison. Dann fährst du im September nahe zu Newcastle hin und liegst bis zur 83. Minute 1-0 hinten. Ne? Also die Mannschaft hat schon auch bei aller Kritik, die man äußern darf, wirklich auch unfassbar Gutes geleistet und auch wirklich enge Sachen gedreht und sich von Rückschlägen während eines Spiels, innerhalb eines Spiels und auch innerhalb der Saison eigentlich nie runterziehen lassen. Ich glaube, das ist dann in dem Sinne auch nochmal das größte Kompliment, was man der Mannschaft halt geben kann. Und ja, sollte hoffentlich ganz viel Lehre sein und trotz allem Erfolg, dass man einige wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen auch für die neue Saison gemacht hat. Bei der Gelegenheit, ich hatte die Tage noch einen längeren Artikel gelesen, wo Eze wohl auch mit Arteta länger drüber gesprochen hat, weil die Spieler auch gesagt haben, das Training ist zu hart und zu intensiv, insbesondere nach Niederlagen oder nach Rückschlägen oder nach nicht so guten Spielen. Daraufhin hat Arteta wohl für das letzte Saison dritte, insbesondere im April und Mai, den Spielern mehr freie Tage gegeben. Also bei der ganzen Diskussion so ein bisschen darüber, wer ist jetzt eigentlich schuld und verantwortlich an den Verletzungen. Ich will den Namen Arteta nochmal in den Hut werfen. Ich glaube auch, dass er schon auch während einer Saison sehr, sehr fordernd und ja, mal vielleicht auch ein Ticken zu fordernd ist und hat doch schon einen Grund, warum wir sozusagen so viele Verletzungen auch muskulärer Art haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Belastung von Arteta auch in dieser Saison wirklich, dass er da auch ans Limit gegangen ist, einfach weil er wirklich musste, um diesen Titel halt zu holen. Und ich hoffe, dass er da auch so ein bisschen aus der Erfahrung lernt und sie als das jetzt Erkenntnis mitnimmt und vielleicht auch jetzt in der neuen Saison nicht ganz so unter Druck steht, da wirklich bis über die Grenzen gehen zu müssen, weil ich glaube, das können wir uns, hatte ich zu Beginn der Episode ja schon mal gesagt, eigentlich nicht nochmal leisten, die Anzahl der Verletzten.
Ja, Arteta ist unfassbar fordernd, glaube ich. Das ist einfach sein Naturell. Nicht nur als Spieler war er es, sondern er ist es auch als Trainer und er ist so akribisch in der Vorbereitung, Nachbearbeitung, während des Spiels, dass ich mir das schon gut vorstellen kann, dass er von den Spielern auch eine hohe Intensität abverlangt. Zugegebenerweise auf dem Level, auf dem du dich dann bewegen möchtest, musst du das auch haben. Und als erfolgreicher Trainer musst du das auch vorleben und musst das von deinen Spielern verlangen. Die Frage einer Selbsterkenntnis, einer Steuerung gewisser Mechanismen ist davon natürlich aber unberührt. Du kannst trotz alledem ein solcher Trainer sein und es trotzdem schaffen, halt auch Freiräume für die Spieler zu schaffen. Ich denke, das ist auch ein Lernprozess und er ist auch eine Person, die auch lernwillig ist und auch Veränderungen auch durchaus akzeptiert und annimmt.
Ja, auf alle Fälle. Und grundsätzlich ist in gewisser Weise ja auch Arteta wahrscheinlich am ehesten derjenige, der die richtigen Schlüsse aus der ganzen Sache zieht, weil er eigentlich in gewisser Weise jetzt auch, ich will nicht sagen, drucklos ist, das bist du glaube ich nicht, weil du natürlich in gewisser Weise den Erfolg bestätigen musst, aber ich sage jetzt mal so, das absolute Limit an Druck ist jetzt eigentlich raus für die neue Saison und da bin ich gespannt, wie Arteta sich auch wandeln wird und generell, was auch wie die Mannschaft da mit umgeht, dass du halt jetzt irgendwie meine Hoffnung wäre einfach, dass die in gewisser Weise ein bisschen befreiter aufspielen können einfach. Aber das wird man sehen, ist Zukunftsmusik und muss auch nicht mehr Thematik in dieser Episode sein. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Haben wir noch was zu ergänzen, Christian?
Na, genießt die Woche, genießt den Titel. Lasst euch den nicht vom in Anführungsstrichen aufbauenden Druck des Champions League-Finales nehmen. Die Premier League ist im Sack. Das ist das Wichtigste, was wir erreichen wollten. Und der Rest ist einfach ein Add-on.
So ist es. Dann können wir euch noch sagen, dass wir natürlich nach dem Champions League-Finale nochmal eine Episode aufnehmen werden. Wenn ich es schaffe, schreibe ich noch 2-3 Texte in den Blog in schriftlicher Form, muss ich mal gucken. So oder so hören wir uns aber nach dem Champions League-Finale auf alle Fälle nochmal. Samstag 18 Uhr für alle mehr oder weniger Pay-TV-losen oder abolosen Menschen wird auch im ZDF übertragen. Um 18 Uhr ist Anschluss in Budapest. Wir haben darüber gesprochen, was der Sonntag und die Saison generell, glaube ich, auch mitbringen kann für dieses Spiel. Aber wie gesagt, Europapokal, Finale, im Endeffekt 50-50 Chance. Bin mir aber relativ sicher, dass die Mannschaft eine ganz gute Chance hat. Wie wir damit umgehen, werden wir sehen. Wie gesagt, der Gegner ist jetzt auch nicht so einfach. Aber wir werden das auf alle Fälle dann nach dem Finale nochmal ausführlich besprechen und dann, denke ich, könnten wir die nächste Episode auch ein bisschen nutzen, um noch vorauszublicken, auch so ein bisschen auf den Sommer, was anstehen könnte hinsichtlich an Transfers, Abgängen etc. Für heute würde ich aber erstmal sagen, schließen wir Episode 342 und ich würde sagen, man feiert noch ein paar Tage und dann kann nochmal Anspannung starten.
Genau. Die wird auf jeden Fall starten.
Die wird starten.
Dürfte klar sein.
Das dürfte klar sein. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche nach dem Finale nochmal wieder und hoffentlich mit einem weiteren Titel. Daumen drücken, zwischendurch lesen und sprechen wir uns aber natürlich in der Hangouts-Gruppe. Von daher vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle in dieser Episode und bis zur nächsten. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.